vom Leben der Natur.
Diese Woche Höhlen als Klimaarchive. Der Geologe Christoph Spöttl erforscht Höhlenablagerungen, die wichtige Erkenntnisse zur Erdgeschichte liefern. Heute Probensuche in alpinen Tropfsteinhöhlen.
Wir haben ungefähr 16.000 oder vielleicht mittlerweile ein paar hundert mehr Höhlen, die in Österreich bekannt sind. Das ist der Fundus und wir sind eine der höhlenreichsten Regionen, vor allem die nördlichen Kalkalpen. Da gibt es Gebiete, die sind wirklich fast wie ein Schweizer Käse. Trotzdem muss man sagen, tropfsteinführende Höhlen, also die für wissenschaftliche Zwecke interessante potenzielle Proben haben, sind Mangelware. Also da kann ich Ihnen jetzt allein in Tirol, wo ich lebe, jetzt nicht sofort 20, 30 Höhlen nennen. Das ist schon etwas, wo man genauer hinschauen muss und wo man entsprechend die Fachleute, und das sind Höhlenforscher und Laien, befragen muss und mit denen zusammenarbeiten muss, die auch sehr bereitwillig sind, die Informationen bereitzustellen. Und ohne diese Vorarbeit, die Jahrzehnte umfasst und viele, viele, viele Wochenenden an Freizeit umfasst, wären wir als Wissenschaftler in einer sehr misslichen Lage. Das muss man ganz laut und deutlich sagen. Und letztendlich geht es dann darum, Höhlen zu finden, wo wir erstens wissen, dass es Tropfsteinmaterial gibt, zweitens Höhlen, wo wir ein gutes Verständnis haben, wie dort heute ein Tropfstein wächst. Es gibt verschiedenste Arten von Anomalien und Komplexitäten auch im Untergrund. Vor allem die Luftbewegung ist sehr wichtig. Auch Höhlenbäche können hier alle möglichen thermischen Veränderungen vollführen. Und dann wäre ich auch noch gut, dass es möglichst Gesteine sind, die einiges an Uran enthalten, weil das der Schlüssel zur Altersbestimmung ist. Und gerade hier in den Alpen haben wir leider auch viele Gesteine, die helle, weiße Kalke umfassen, die von Haus aus sehr geringe Urangehalte haben. Und auch die Sinter, die sich dann in diesen Höhlen bilden, sind dann eher auf der uranarmen Seite, was die Methode der Messung wieder deutlich erschwert. Wenn man nun so einen Tropfstein untersucht, dann stellt man fest, dass dann oft Jahrtausende drinnen stecken. Es gibt auch Beispiele, wo wir Jahrzehntausende komplett erhalten haben. Und da muss man mal kurz sich überlegen, man ist in einer Höhle, in einem Raum, wo es von der Decke an manchen Stellen tropft. Dieses Wasser nimmt die Informationen und auch den Kalk von oben mit und lagert ihn dann in diesem Raum wieder ab und baut eben hier solche Gebilde auf, die wir Stalagmiten nennen oder auch Boden sind und so weiter. Und wenn man sich vorstellt, ich bin an einem Punkt, wo es an der gleichen Stelle für Jahrtausende und teilweise auch für Jahrzehntausende konstant tropft. Diese Art von Konstanz haben wir eigentlich nirgendwo an der Erdoberfläche. Also ich kenne keinen Punkt auf der Erde, wo wir über solche Zeiträume eine solche Konstanz haben. Und das ist der Vorteil dieses Archivs. Ich bin hier geschützt, in vielen Bereichen, natürlich nicht überall, selbst vor Eiszeiten, und kann also ein Archiv haben, das dann auch lange geschützt bleibt und nicht dann im nächsten Jahr gewissermaßen zerstört wird. Also für mich persönlich und auch für meine Mitarbeiter ist eigentlich schon die entscheidende Frage, was kann ich aus solchen Proben, in diesem Fall Höhlenproben, aber es könnten auch andere Sedimente sein, heraus extrahieren, was wir in der Forschung noch nicht wissen. Und ich gebe nur ein Beispiel, weil es mir gerade hier spontan einfällt. Vor mehr als 100 Jahren haben Benko und Brückner über die Eiszeiten gearbeitet. Nicht in Höhlen, sondern die haben sich die Gletscher und die Alpenvorländer und die haben einfach sehr viel beobachtet und kartiert und haben festgestellt, es gab vier große Vergletscherungen, die mit bekannten Namen Würm, Riss, Mindel und Günz belegt worden sind. Wenn man in heutige Lehrbücher oder auch in Fachartikel nachblättert und sich die Frage stellt, ja, wann waren denn diese Eiszeiten, da wird man feststellen, die letzte Eiszeit, die ist zeitlich gut bekannt. Die vorletzte Eiszeit, die wissen wir seit vielleicht 5 Jahren. Und die anderen zwei wissen wir nicht. Es gibt natürlich Ansätze, es gibt Modelle, es gibt Überlegungen, aber ich kenne keine seriöse, bestätigte Studie, die sagt, die Mindel-Eiszeit hat hier begonnen und hier geendet. Und das ist für mich einfach so ein gutes Beispiel zu zeigen, es ist mehr als 100 Jahre her, seitdem diese Dinge etabliert worden sind, aber wir sind immer noch nicht in der Lage, diese banalen oder scheinbar banalen Fragen treffsicher zu beantworten.
Morgen um 5:09 Uhr ein präziser Blick auf das Ende der letzten Eiszeit.